ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. Der Berliner Senat macht sich für eine Olympia-Bewerbung Berlins stark, doch das Thema sorgt für Kontroversen. Die Befürworter sagen Strahlkraft und Jobs voraus, die Kritiker sehen vor allem die Kosten. Heute hat der Berliner Senat seine Pläne für die Berliner Bewerbung konkretisiert und offiziell beschlossen. Sabine Müller aus unserer Landespolitikredaktion dazu.
Der Berliner Senat muss seine Olympiapläne vielen schmackhaft machen. Allen voran natürlich dem Deutschen Olympischen Sportbund, der auswählt, welche Stadt oder Region er für die Spiele in frühestens 10 Jahren nominiert. Berlin sei die Stadt mit der größten internationalen Strahlkraft, glaubt der regierende Bürgermeister Kai Wegner.
Mit der man international in ein Rennen gehen sollte, in ein Rennen gehen muss, wenn wir Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland haben wollen.
Der Senat setzt auf geschichtsträchtige Orte für zentrale Events und schöne Bilder. Eröffnungsfeier auf dem Tempelhofer Feld, Medaillenverleihung am Brandenburger Tor. Dazu das Olympiastadion, alle 3 Orte verbunden durch einen goldgelb gemalten Olympiaweg mit Rampe aufs Brandenburger Tor. Nachhaltig würden die Spiele, verspricht der Senat, 97% der Sport- und Veranstaltungsstätten gäbe es schon. Berlin wäre deshalb eine sichere Wahl, sagt der Olympiabeauftragte KW Nieromant.
Machbarkeit und Finanzierung werden dann viel geringere Risiken tragen, als wenn sie vieles neu bauen müssen, als sie große Baustellen anschieben müssen. Das brauchen wir alles gar nicht.
Aber natürlich müssten viele Sportstätten saniert und modernisiert werden, manche sehr aufwendig. Das Sommerbad im Olympiastadion etwa soll ein größeres Becken und versetzte Tribünen bekommen, außerdem eine Überdachung, die es ganzjährig nutzbar macht. Solche Versprechen sollen Olympische Spiele auch den Berlinerinnen und Berlinern schmackhaft machen. Die grobe Kostenrechnung von Sportsenatorin Iris Spranger sieht letztlich ein Plus für Berlin.
Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rund 420 Millionen Euro, der vor allem dem Berliner Schul- und Breitensport zufließen soll.
Die nötigen Investitionen in die Sportinfrastruktur beziffert der Senat auf etwa 1,6 Milliarden Euro. Wie viel das Sicherheitskonzept kosten würde, ist noch völlig unklar. Alle Bezirke würden eingebunden, verspricht der Senat, durch olympische Sportstätten oder andere Aktivitäten wie Fanzonen. In der Zeit zwischen Olympischen und Paralympischen Spielen soll es eine Kulturolympiade geben. Den sportpolitischen Sprecherinnen von Linken und Grünen, Claudia Engelmann und Clara Schädlich, schmecken die Pläne aber weiterhin nicht.
Es ist völlig unklar, was da nachhaltig für die Stadt Berlin bei rauskommen soll und was die Berlinerinnen und Berliner davon haben.
Den Überschuss, den sie sich da schön rechnen in einem von 3 Budgets und die anderen sind noch nicht bekannt, das ist wirklich lächerlich und kein Argument.
Die Entscheidung, welche deutsche Stadt oder Region ins internationale Olympiarennen geht, fällt am 26. September.
Der Bericht von Sabine Müller, Redaktion RBB 24, Landespolitik. Immer wieder fallen in Berlin mitten auf der Straße Schüsse, in der Nacht wieder. Dabei wurde ein 44-Jähriger in Berlin-Schöneberg verletzt. Innensenatorin Spranger, SPD, verlangte jetzt eine härtere Gangart. RBB24-Reporter Bruno Dietl.
4 orangene Kreise sind vor dem grauen Wohnblock in der Yorkstraße auf den Fußweg gesprüht. An diesen Stellen sind Projektile gefunden worden. Ein weiterer Kreis ist auf die Straße gesprüht. Ein blauer Plastikhandschuh liegt noch auf dem Gehweg, vermutlich von den Rettungskräften. In der Nacht auf Dienstag fallen hier unweit des S-Bahnhofs Yorkstraße kurz nach 1 Uhr Schüsse. Insgesamt 5-mal wird das Opfer getroffen. Die Mordkommission ermittelt. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft. Pressesprecher Michael Petzold.
Gestern Nacht kam es zu Schüssen in Berlin-Schöneberg. Das Ganze ist in der Yorkstraße passiert. Da ist ein 44-jähriger Mann angeschossen worden und lebensgefährlich verletzt worden.
Das Opfer schwebt, stand Dienstagnachmittag noch immer in Lebensgefahr, musste notoperiert werden. Der Täter hatte dem 44-Jährigen vermutlich vor seiner Haustür aufgelauert und war danach geflüchtet. Passanten leisteten erste Hilfe. Die Polizei suchte die Umgebung, darunter auch den angrenzenden Gleisdreieckpark, mit einem Hubschrauber ab. Der Schütze soll über den Parkplatz des Baumarkts gegenüber Richtung Park geflüchtet sein. Es ist das 3. Mal innerhalb weniger Tage, dass in Berlin Schüsse fallen. Ob sie miteinander zu tun haben? Michael Petzold, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft.
Ob es da Bezüge zu anderen mutmaßlichen Taten mit Schusswaffen gibt, wird natürlich geprüft und ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Berlins SPD-Innensenatorin Iris Spranger spricht sich nach den jüngsten Schüssen in Schöneberg für schärfere Waffengesetze und mehr Befugnisse für Ermittlungsbehörden aus. Der illegale Umgang mit Schusswaffen solle von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochgestuft werden. Nach einem Fund von illegalen Waffen müssten die entsprechenden Personen auch telefonisch überwacht werden dürfen, so Spranger. 5 Schüsse seien keine Warnung, das sei pure Tötungsabsicht, so Stefan W., der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. In der Stadt seien rivalisierende Gruppen innerhalb der organisierten Kriminalität aktiv. Eines sei ihnen aber gemeinsam, so GdP-Pressesprecher Benjamin Jendrow.
Und was uns Sorge bereitet, ist, dass wir durchaus von einer Durchbewaffnung reden müssen. Ja, also gerade auch von jungen Männern, die in bestimmten Szenen auch unterwegs sind. Und wenn ich so eine Schusswaffe dabei habe, dann bin ich auch bereit, die einzusetzen.
Die Hoffnung auf schnelle Ermittlungserfolge dämpft GdP-Sprecher Jendrow. Täter seien schwer ausfindig zu machen und selbst Schusswaffenopfer seien gegenüber der Polizei nicht immer gesprächsbereit.
Der Bericht von rbb24-Reporter Bruno Dietl. Wer derzeit mit dem RE1 durch Ostbrandenburg fährt, der sieht eine kilometerlange Baustelle. Das ist der neue Bahnhof Fankschleuse in der Gemeinde Grünheide. Der wird massiv vergrößert. Der Grund ist Tesla. RBB-Reporter Philipp Barnstorff war vor Ort.
Jeden Tag rollen hunderte Lkw aufs Tesla-Gelände. Damit in Zukunft mehr Transporte über die Schiene abgewickelt werden können, baut die Bahn den Bahnhof Fankschleuse näher ans Tesla-Werk. Projektleiterin Sabrina Grunert erklärt, was genau geplant ist.
Wir bauen hier einen Übergabebahnhof mit zusätzlich 5 Bahnhofsgleisen und 2 Überholgleisen mit je 740 Meter Nutzlänge, mehreren Lokwarte- und Lokabstellgleisen und eine neue Verkehrsstation mit 2 Mittelbahnsteigen und jeweils einem Bahnsteigdach.
Die Strecke ist aktuell schon stark befahren. Deshalb sind die zusätzlichen Gleise unbedingt notwendig. Sonst würden die Güterzüge einen Stau verursachen, wenn sie vor der Abzweigung ins Werk abbremsen. Aber damit alles glatt läuft, ist auch Tesla selbst gefragt. Das Unternehmen hat schon Wald gerodet für die Schienen auf seinem Werkgelände, erklärt die zuständige Infrastrukturplanerin Theresa Eggler.
Die Schneise ist breit genug für 3 Gleise und es ist davon auszugehen, dass wir schon in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen für das erste Gleis und dann auch, sobald das fertiggestellt wurde, die ersten Züge darüber rollen werden.
In Zukunft könnten dann bis zu 24 Güterzüge täglich die Fabrik anfahren und damit mehrere tausend Lkw-Fahrten ersetzen. Aber beim neuen Bahnhof geht es nicht nur um den Transport von Gütern, sondern auch von Menschen. Vor der Tesla-Ansiedlung benutzten einige hundert Passagiere täglich den Bahnhof Fankschleuse. Für die Zukunft rechnet die Bahn mit 16.000, zumeist Tesla-Beschäftigten. Deshalb soll der RE1 öfter halten. Außerdem sind zusätzliche Wagen für jeden Zug geplant, sodass auch längere Bahnsteige gebaut werden müssen. Damit bei der An- und Abreise alles klappt, wird außerdem der Bahnhofsvorplatz ausgebaut. Dafür ist die Gemeinde zuständig, wie Grünheides parteiloser Bürgermeister Arne Christiani erklärt.
Auf der südlichen Seite baut die Gemeinde ein Parkdeck, das ist schon fertig, und der gesamte Bahnhofsvorplatz. Das sind die Busstellplätze, das sind die Vorhaben, die die Gemeinde hier an diesem Großprojekt zu verantworten hat.
Insgesamt soll das Projekt 240 Millionen Euro kosten. Schon im August, gerade mal 3,5 Jahre nach Planungsbeginn, könnten die ersten RE1-Züge am neuen Bahnhof halten.
Der Bahnhof Fankschleuse wird versetzt und massiv vergrößert, RBB-Reporter Philipp Barnstorff berichtete. Lange hat es gedauert, nun sind 5 Badeseen miteinander verbunden. Das Lausitzer Seenland wird am 29. Juni freigegeben. RBB-Reporterin Anke Blumenthal mit einem Ausblick.
Eine Challenge, ein Wettkampf, natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber alle 5 Badeseen sollen symbolisch gestürmt werden.
Dass an jedem Badestrand Gastronomie ist, dass ein Infozelt ist, wo ich eine Badekappe bekomme, die setze ich auf und dann gehen im besten Fall tausende Menschen zugleich ins Wasser,
sagt Katrin Winkler vom Tourismusverband. 10.000 blaue Badekappen hat sie geordert. Urlauber, vor allem aber Einheimische, sollen den Seenverbund gemeinsam in Besitz nehmen. Nach so langer Wartezeit. Der erste Tagebausee wurde vor 53 Jahren eröffnet.
Naja, von 73 bis 2026 ist schon ein Stück hin. Und ich habe alte Zeitungen gefunden. Im Jahr 2008 titelte die Sächsische Zeitung damals schon, in 10 Jahren geht es jetzt los.
Und dann dauert es noch einmal 6 Jahre. Was schwierig war, das Lausitzer Seenland liegt in Brandenburg und Sachsen. Antje Gasterstedt hat als Bürgermeisterin der sächsischen Gemeinde Elsterheide manchmal nicht schlecht gestaunt.
Dass dann mal mit Austonnungen die Ländergrenze auf dem Wasser gezeichnet war, wo man, sag ich mal, als Normalbürger den Kopf schüttelt, warum ist das notwendig? Also es sind so Sachen, das ist jetzt alles weg.
Und längst wird vieles gemeinsam entwickelt. 2 gemeinsame Fahrgastschiffe werden zum Beispiel kommen. Darauf haben sich die beiden Zweckverbände geeinigt. Alexander Erbert.
Wir machen das über den Zweckverband Lausitzer Seenland, Brandenburg in dem Fall, auf sächsischer Seite eine ähnliche Entwicklung, weil wir einfach denken, dass wir als kommunale Hand dieses Angebot erstmal wieder neu aufbauen müssen. Wir hatten die Möglichkeit ja schon mal, das ist leider im Moment nicht möglich. Insofern also unser Ansatz jetzt mit kommunaler Hand, Hand anzulegen und Tourismus erlebbar zu machen. 2029 kann es dann soweit sein.
Am großen Eröffnungstag so viele Einwohner wie möglich für den Gang ins Wasser zu begeistern, das ist für die Bürgermeister Ehrensache. Das ist beim Jüngsten, beim Großreschener See so. André Lenig.
Wir sind gerade schon aktiv dabei, unsere Vereine zu motivieren, also die Vereine, die Feuerwehren, unseren See gemeinsam zu eröffnen.
Und natürlich auch beim ältesten See. Andreas Pfeiffer.
Als Senfenberger wollen wir natürlich zeigen, dass wir hier der älteste See sind, der Oper. Und da werden wir natürlich zeigen, dass die meisten hier an mitmachen können. Deswegen herzlich eine Einladung an alle Senfenbergerinnen und Senfenberger, in den Senfenberger See zu steigen.
Noch in dieser Saison am 29. Juni.
Der Bericht von RBB-Reporterin Anke Blumenthal.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Roman Gartow und Silja Sodke. Erst 28 Jahre alt ist der Brandenburger Maximilian Teuber und darf sich seit einigen Monaten bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in Kleinmachnow nennen.
Guten Morgen, Herr Fiedler.
Moin.
Wollen wir uns einmal durchschauen zur Feuerstellenschau?
Ja, das genau.
So machen wir das.
Dann machen wir jetzt.
Antrittsbesuch bei Hausbesitzer Hans Fiedler. Maximilian Teuber hat den Kehrbezirk vor kurzem von seinem Vorgänger übernommen und damit auch dessen Kunden. Die Zahl der Schornsteinfeger-Azubis steigt seit einigen Jahren wieder, denn der Beruf hat sich verändert. Der Kehrbesen ist zwar immer noch das wichtigste Werkzeug, hinzugekommen sind jetzt aber auch Drohnen und Inspektionskameras. Bei Hans Fiedler steht eine Überprüfung seines alten Brennkessels an. Maximilian kontrolliert die Betriebs- und Brandsicherheit des über 70 Jahre alten Kessels.
Nutzen Sie den denn noch regelmäßig, oder?
Immer in der Übergangszeit, wenn Frühjahr ist und wenn der Sommer sich neigt und der Herbst beginnt.
Als Bezirksschornsteinfeger entscheidet der 28-Jährige, ob ein Ofen weiter betrieben werden darf oder umgerüstet werden muss. Wichtig ist dabei, dass er das Vertrauen seiner Kunden gewinnt, so wie heute das von Herrn Fiedler.
Am Telefon habe ich mal schon abgeschätzt, als er sich angemeldet hat. Ich sah, Sie sind doch sicherlich ein ganz junger Mann. Und als er dann vor mir stand, also war schon ganz toll. Und dann habe ich überlegt, ich bin Ü85 mittlerweile und er junger Spund hier, also toll.
Dass er gut mit seinen Kunden kann, ist das eine. Doch Maximilian Teuber muss vor allem sehr gründlich sein, sich an strenge Vorschriften halten, denn er trägt eine große Verantwortung.
Also das ist so, wenn ich eine Anlage begutachtet habe, bescheinige ich danach deren Betriebs- und Brandsicherheit. Und wenn jetzt was passieren würde, Unfall mit Kohlenmonoxid, Brandschäden oder sonstiges, bin ich dafür haftbar, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht hätte.
Regelmäßige Sicherheitschecks von Heizöfen und Kaminen sind Pflicht. Das sichert Maximilian Teuber zuverlässig Aufträge und das Einkommen als Bezirksschornsteinfeger. Er hat noch einen zweiten Betrieb. Als freier Schornsteinfeger. Die Jobs muss er sich dabei selbst an Land ziehen. Dazu gehört dann auch, auf Dächer zu klettern und Schornsteine zu kehren. Der Teil seines Berufes, den er am meisten mag.
Die Aussicht, gerade wenn so die Morgenstunden beginnen und man auf Dächern steht und so eine Aussicht genießen kann.
Ein Job mit vielen Perspektiven, obwohl ihn Maximilian Teuber anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ich habe früher mal studiert, Personalwesen im Gesundheitsmanagement. Und in der Zeit zwischen Schule und Studium durfte ich mal als Schornsteinfeger aushelfen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das kann ich mir vorstellen für mein Leben lang. Und habe dann kurzerhand gesagt, nein, Studium ist nichts für mich und ich möchte eine Ausbildung zum Schornsteinfeger beginnen.
Sein nächster Auftrag. In einem Haus, das gerade saniert wird, soll ein Kaminofen eingebaut werden. Maximilian Teuber soll für den Eigentümer herausfinden, ob sich einer der alten Schächte im Schornstein als Abzug eignet. Das kann er mit Hilfe eines langen Kabels mit Zusatztechnik.
Dafür haben wir jetzt hier eine Kamera. Hier habe ich mein Display, wo ich alles drauf sehe. Und kann den jetzt schön Stück für Stück von oben nach unten durchfahren und schauen, ob quasi irgendwo Verfugungen defekt sind, alte Ofenrohranschlüsse existieren und wir so den Schornstein nutzen können für einen Kamin für einen neuen.
Er hat gute Nachrichten für den Eigentümer. Einer der Schächte taugt noch als Kaminabzug. Für Maximilian Teuber ist es heute ein relativ sauberer Tag mit wenig Ruß. Und er hat seinen neuen Kehrbezirk wieder ein bisschen besser kennengelernt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.